SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Und nun das letzte Buch in dieser Sendung. Immerhin die Spitzenreiterin auf der SWR-Bestenliste vom September. Elfi Konrad, Schneeflocken wie Feuer. Die Geschichte einer jungen Frau in den frühen 60ern. Einer Schülerin, einer 18-Jährigen, die sich den Musiklehrer krallt. Und zwar sehr entschieden, auch wenn das als Unzucht gilt. MeToo mal andersrum. Insa Wilke, wer ist dieser Musiklehrer?
Der Schwarm der Schule. Und zwar aus einem sehr einfachen Grund. Er spielt in einer Rockband. Und interessant ist, dass wir ihn als erstes sehen, im Blick des altgewordenen Mädchens, die inzwischen um die 80 Jahre alt ist. Und sie betrachtet ein Foto, ein Klassenfoto, ein altes. Und da ist er im Hintergrund zu sehen. Und mit dem lebenserfahrenen Blick sieht sie da einen hilflosen, recht irgendwie auch jämmerlichen jungen Mann, der gar nicht imposant ist. Aber in der damaligen Zeit, in den Teenageraugen, ist er der Held.
Ja, und er ist eigentlich auch erst Ende 20, auch noch nicht wirklich alt, ne? Auf einer Schulparty fordert Dora, so heißt die junge Frau im Buch, den Musiklehrer dann zum Tanzen auf, was schon mal recht ungehörig ist. Aber sie hat noch mehr mit ihm vor und das liest uns jetzt Isabelle Demey vor.
Er kann kaum an sich halten, seine Augen nicht mehr hell, sondern schwarz vor Begierde. Seine Hände bleiben Bruchteile von Sekunden zu lang an meinem Bauch, wenn ich mich drehe. Doch man merkt ihm nichts an. Äußerlich wirkt er fast gleichgültig. Bilde ich mir seine Erregtheit ein? Weil ich will, dass es so ist. Vielleicht sind seine Pupillen geweitet wegen des dämmerigen Raums. Vielleicht guckt er nur interessiert oder amüsiert. Fühlt sich lediglich geschmeichelt, weil ihm ein hübsches Mädchen schöne Augen macht. Ich war hübsch. Das darf ich jetzt, da ich alt bin, sagen. Und eigentlich besitzen alle 17-Jährigen diese Art Hübschheit. Es ist, als spräche ich über einen anderen Menschen. Und dieser andere Mensch hat so gut wie nichts mit mir gemein. Er ist ein Automat, dazu abgerichtet, Männer zu verführen und irgendwann Stopp zu sagen. Den Stoppschalter muss man drücken, bevor es ernst wird, wegen dieser etwas lästigen Eigenschaft, Kinder zu bekommen. Wegen der Angst, als Flittchen zu gelten. So heißen die, die nicht Stopp sagen können. Man zerreißt sich im Städtchen das Maul über sie und sie bekommen keinen ordentlichen Mann ab. Darum geht es doch, sich einen ordentlichen Mann zu angeln. Es gab noch etwas, das mich antrieb, was in meinem Unbewussten lauerte und erst jetzt zutage tritt. Heute kann ich kaum noch verstehen, wie ich diesen Mann anziehend finden konnte. Und vermutlich war es nicht er, der mich auf geradezu unnatürliche Weise anzog, sondern seine Stellung. Er war mein Lehrer. Die Aufmerksamkeit, die er der 17-jährigen Schülerin entgegenbrachte, schmeichelte mir. So wie es ihm schmeichelte, von einem Mädchen angehimmelt zu werden. Und ich wollte Macht. Über ihn, über das System. Wir alle verachteten das System, dem wir ausgeliefert waren. Und wir verachteten die Lehrer. Sie demütigten uns, führten uns jeden Tag vor Augen, dass wir keine Ahnung hatten, dass wir nichts waren. Dass wir es nicht wert waren, auf einem Gymnasium zu sein.
Ja, Insa Wilke, was für ein System ist das, das Dora hier zu bekämpfen versucht?
Eine Nachkriegsgesellschaft, also, und das wird in allen Figuren eigentlich durcherzählt. Wir sind Anfang der 60er Jahre, beziehungsweise eigentlich sind wir in der Gegenwart, denn Dora guckt als alte Frau zurück auf sich und diese Zeit, in der sie herangewachsen ist, und ihre Eltern sind nachkriegsgeschädigt, die Lehrer kommen aus dem Krieg und der Costa, dieser Musiklehrer, ist eigentlich eine anständige Figur. Also er ist derjenige, der diese Mädchen und die Schüler und Schülerinnen anders behandelt, der Dora was beibringt über Musiker. Und die Erzählerin weist zu Recht darauf hin, dass es noch nicht so lange her ist überhaupt, dass wir von Komponistinnen erzählen und uns bemühen, da wieder was auszugraben in heutiger Zeit. Also es ist eine Gesellschaft, die einfach sehr unfrei ist. Und diese Dora wächst in sehr widrigen Verhältnissen auf. Sie muss sich um ihre Mutter kümmern. Sie kümmert sich sehr zugewandt, sehr liebevoll um ihre kleine Schwester und ist gleichzeitig eigentlich unheimlich überfordert und flieht dann zu diesem Musiklehrer.
Wie haben Sie die Gesellschaft in den 60er Jahren in der Bundesrepublik im Harz gelesen? Cornelia Geißler, Gregor Dotzauer.
Ich lese das mit meinem ostdeutschen Hintergrund schon vielleicht ein bisschen anders sogar als andere Leser, weil diese Gesellschaft Anfang der 60er Jahre, von der die Erzählerin spricht, dass die jungen Frauen da am Gymnasium als zukünftige Haushalts- und Muttertiere zugerichtet werden, das gibt es ja in der Literatur aus dem Osten so weniger. Also wenn wir jetzt Brigitte Reimann sehen mit ihren Romanen, die zum Teil ja jetzt auch wieder aufgelegt worden sind, und die Denunziantin zum Beispiel spielt ja auch an der Schule, oder die Geschwister, da hatten die Frauen schon vor, einen Beruf zu ergreifen und sich irgendwie in die Gesellschaft einzubringen, wie man diese Überzeugung betrachtet, auch immer. Aber sie mussten nicht als Muttertiere sich sehen, dass sie sich dahin entwickeln. Interessant fand ich auch, dass die Fluchtgeschichte der Mutter so ein Geheimnis sein sollte. Also das war mir auch gar nicht so bewusst, dass in Westdeutschland in den frühen 60er Jahren das auch nicht diskutiert werden durfte, dass man Flüchtling ist und das Wort Schlesien nicht erwähnt werden konnte. Das gab es ja im Osten auch, dass die sogenannten Umsiedler auch nicht groß darüber reden konnten. Also das erfährt man auch über diese Gesellschaft, dass die das wirklich in diesem Kaff im Harz als Familie sehr schwer hatten, sich da einzufügen. Und die Mutter, da hat ja offenbar mit ihren vielen Kopfschmerzen, das ist ja ein Trauma, was sie da betrifft. Und interessant vor allem an der Anlage des Buches, die Autorin eben ein Ich erzählen lässt. Diese Dora ist eine ältere Frau, Ende 70, alte Frau. Und die reflektiert immer wieder über diese Zeit, wo sie selber sich auch kaum versteht, dass sie so in diesen Verhältnissen gefangen war, und sieht alles mit Abstand auch natürlich.
Ich bin ja noch mal ein ganzes Stück jünger als die Autorin, muss aber sagen, dass das, was sie schildert, so auf einer Milieugenauigkeit ist, die ich eigentlich auch noch erlebt habe, zumal was die Geschlechterverhältnisse angeht. Natürlich hat man nicht mehr Conny Froboess und Peter Kraus, wo uns am Anfang noch geht, gehört, sondern schon längst andere Musik, Led Zeppelin, was dann hier aufkommt und so weiter. Aber das ist ungeheuer genau. Und ich habe es neben allen Geschichten wie Vertreibung, was auch mit ins Spiel kommt, schon vor allem als Buch über die Geschlechterverhältnisse gelesen, die lange gebraucht haben, sich zu ändern, wenn es denn überhaupt sowas wie Befreiung am Ende geben kann. Vielleicht müsste man doch noch ein bisschen über das Voranschreiten dieser Geschichte erzählen, denn dieser Mann verliert ja am Ende seinen Job. Ich glaube, das muss man an dieser Stelle sagen. Und es wird aber relativ knapp abgehandelt. Also es ist die Rede von Scham oder sogar von Schuld. Sie macht sich dann aber nicht die Mühe, nochmal genau herauszufinden, was ist eigentlich mit dem passiert. Ja, sie versucht sich einzubilden, ja, vielleicht hat er als Musiker eine tolle Karriere gemacht, aber als Lehrer war er erstmal erledigt.
Auch als Ehemann wahrscheinlich.
Ja. Und als Ehemann, genau.
Es ist wie eine abgekapselte Geschichte aus ihrer Vergangenheit, die sie erzählt. Mit dieser Schuld, das letzte Kapitel heißt, glaube ich, Schuld, hat sie abgeschlossen, sie hat es von sich abgekapselt, obwohl sie weiß, dass sie diesen Mann in diese Situation gebracht hat. Aber das Gesetz ist natürlich auf ihrer Seite, und der Lehrer als erwachsener Lehrer hätte natürlich Nein sagen müssen, das wissen wir. Aber es ist ihr klar, ihr kommt nach Jahren zu Bewusstsein, dass sie da eben auch an seinem Lebensweg eingegriffen hat.
Ich glaube, die Geschichte ist nur ein Anlass, um etwas anderes zu erzählen. Natürlich ein sehr schlagender Anlass. Das wird jetzt immer in den Vordergrund gestellt, weil wir in diesen Missbrauchs- und MeToo-Diskussionen sind. Aber eigentlich erzählt sie ja wirklich von sozialen Verhältnissen mit besonderer Perspektive im Hinblick auf die Geschlechterrollen. Und ich glaube, das Skandalon dieser Geschichte, dieser Liebesgeschichte, ist letztendlich verschwindend vor dem Hintergrund dieser ganzen Enge, der sie da ausgesetzt ist. Und sie versucht eben die Souveränität, die dieses Mädchen sich ja anmaßt und sich nimmt, um da rauszukommen, ohne dass es reflektiert wird. Reflektieren kann sie das alles erst später. Das erzählt sie durch diese Geschichte. Aber eigentlich geht es um die Härte dieser sozialen Verhältnisse. Und ich finde es so interessant, dass sie eben nicht nur in die Vergangenheit guckt, sondern auch eher in die Gegenwart und Zukunft, weil sie in Verbindung steht mit den ganz Jungen. Sie wird später Lehrerin, sie ist in irgendwelchen sozialen Medien unterwegs, und das finde ich so faszinierend, dass sie sich mit dem auseinandersetzt, was die ganz Jungen jetzt fordern, was für sie auch befremdlich teilweise ist. Aber das heißt, sie ist da in einer Diskussion, die in beide Richtungen guckt. Und das finde ich an dieser Erzählerin so besonders, dass sie nicht nur in eine Richtung schaut.
Und da wird es dann fast ein bisschen kulturkritisch am Schluss. Also es gibt so Schlaglichter auf die Heidi Klum-Welt und dass sich vieles ja da vielleicht gar nicht so stark verändert hat. Und gleichzeitig wird völlig ausgeblendet, ganz en passant nur erzählt, dass sie eigentlich zwei Ehen auch nur sehr unglücklich überlebt hat. Also das spielt sie überhaupt keine Rolle verglichen mit dieser frühen Geschichte, in der sie natürlich viel Schuld auf sich geladen hat.
Ja, sie deutet immer wieder an, dass sie als Feministin gereift ist, dass sie so viel gelernt hat in der Zwischenzeit. Und insofern gibt es da einen gesellschaftlichen Bruch schon, dass also seit 68 die Rolle der Frauen sich schon sehr verändert hat und die Frauen anders gegen das System kämpfen konnten, als dass sie sich einfach so einen Lehrer greifen.
Und werfe ich noch einen Satz, sie träumt dann einmal davon, so etwas wie natürliche Fraulichkeit und bloße Menschlichkeit zu leben. Das ist natürlich schön, aber gleichzeitig besteht die Stärke dieses Buches ja gerade darin zu sagen, dass wir alle so konditioniert, so vorformiert sind in dem, was wir leben, dass es auch das reine Geschlechterverhältnis vielleicht gar nicht gibt.
Also auch wenn sie zurückschaut auf sich selbst, weiß sie ja ganz genau, welche Posen und welche Präsentationsform ihres Körpers sie von Brigitte Bardot zum Beispiel abgeschaut hat und auch so effektiv wie möglich einzusetzen versucht. Die Verführung des Musiklehrers gibt der Geschichte ihren Spannungsrahmen und da drin entfaltet sich dann so das Panorama dieser unglücklichen Familie der 60er Jahre, besonders hart auch diese völlig zerstörte Mutter. Das fand ich ein ganz unglaubliches Porträt. Insgesamt muss ich aber sagen, dass doch diese psychologische Erklärtheit des Romans, sie bemüht dann auch viel Freud. Mir war das ein bisschen schlicht.
Ich finde es gar nicht schlicht. Sie ist so präzise in der Art und Weise, wie sie die Beziehungen erzählt. Und es kommt so viel, Gregor Dotzauer sagt das immer so ein bisschen kritisch, das wird nicht zu Ende erzählt und dies kommt vor und wird nicht ausgewalzt. Aber sie bringt unglaublich viel unter. Es ist ein unglaublich umfassender Blick. Und schlicht ist es überhaupt nicht in der Art, wie sie denkt. Und eben tatsächlich, sie verbündet sich auch mit den Jüngeren. Sie stellt ja dieses jüngere Ich von sich nicht bloß, sondern sie zeigt es eigentlich in der Hilflosigkeit und zeigt die Gesellschaft, wie sie eben nicht unterstützt. Und das ist etwas, was mich enorm beeindruckt hat, wie leicht das daherkommt, in so einem ganz direkten Ton, in einer ganz direkten Ansprache und gleichzeitig so komplex ist in der Art, wie sie die Gesellschaft erzählt.
Und lesen kann man all das bei Elfi Konrad, Schneeflocken wie Feuer. Ein Buch, das im kleinen Mikrotext-Verlag erschienen ist, Platz 1 auf der aktuellen SWR-Bestenliste.